Und vor allem auch bei mir in der Arbeit eben dahinter angelehnt an die MeToo-Bewegung, quasi No More MeToo. Also ich möchte sehr gerne dafür sorgen, gemeinsam mit anderen, dass keine Vergewaltigungen mehr stattfinden.
Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Rebecca Träger. Hier werdet ihr erfahren, wie es bei ihr ja weitergegangen ist, wie ihr Leben jetzt ausschaut, nachdem sie den Missbrauch, die Vergewaltigung bewältigt hat, verarbeitet hat und ja, auch was sie heute arbeitet. Und ich spoilere euch ein bisschen, sie hat die Wunde, dass den Missbrauch, die ja, wie sagt man so schön, aus dem, was ihr so geschmerzt hat, was ihr so wehgetan hat, was, ja, wodurch sie ihr Leben fast beenden wollte, daraus hat sie Kraft geschöpft und daraus hat sie heute ihre Superkraft gemacht. Krasse, krasse Frau. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, oder? Also, Bühne frei für den zweiten und letzten Teil des Interviews mit Rebecca.
Erzähl uns doch mal, was du heute tust. Ich finde es so, so geil. Und darüber sind wir ja eigentlich überhaupt erst connected worden. Ja. Tatsächlich passiv. Also für alle, die gerade zuhören, ein Bekannter, ich kenne ihn tatsächlich auch nicht persönlich, von Instagram, hat mir erzählt, er hat die Rebecca auf einem Meetup getroffen. Eine super coole Frau und mit der soll ich mich mal connecten. Und ich dachte so, ja. Ah, okay, warum nicht? Ne? Also ich bin mittlerweile seit gut 3 Jahren in der Online-Welt unterwegs und solche Nachrichten bekomme ich häufiger. Und am Anfang dachte ich mal so, nee, das fühlt sich jetzt ein bisschen komisch an, so ein bisschen kuppelmäßig, so sprich mal mit der. Aber mittlerweile bin ich total easy und denke so, naja, es wird einen Grund haben, warum jemand denkt, dass ich mit ihm reden sollte. Und dann haben wir geschrieben und beschlossen, dass wir mal telefonieren. Und nach dem Telefonat dass wir mal einen Podcast schrecklich nicht machen. Also, erzähle mal, was du heute tust.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin Empathy Embodiment Coach. Das klingt erstmal super fancy. klingt wirklich. Also, und ich bin spezialisiert auf Opfer von Sexualstraftaten. Also ich gebe an andere betroffene Menschen eben meine Erfahrungen weiter, arbeite dort mit verschiedenen Tools und helft denen eben das Ganze aufzuarbeiten und dann auch das, was dann eben rauskommt, wieder ins eigene Leben zu implementieren. Dass man eben sagen konnte, so, ja okay, am Anfang so ist man dann halt Opfer, dann wird man irgendwie zum Überlebenden und irgendwann kann man dann sagen, so, ja cool, das erzähle ich jetzt auch anderen, ich bin da jetzt halt mal Aktivistin. Und das ist halt so dann der Werdegang, das macht sehr viel Spaß. Und Empathy Embodiment deshalb, weil ich einfach festgestellt habe, dass ganz vielen Betroffenen dieses Selbstmitgefühl fehlt. Und das möchte ich denen wieder beibringen, dass die als erstes mal zu sich selbst ganz doll lieb sind. Mhm. Weil dadurch ändert sich auch so die komplette Umgebung. Also die in Anführungszeichen senden dann ihre Energie auf komplett anderen Ebenen. Und das ist so zu spüren, ist einfach nur so schön. Es macht mir so viel Spaß. Ja, das ist das, was ich mache.
Und das ist ja auch das, was du aus diesem Fördertopf, wo du die Ausbildung gemacht hast, da hast du eine Coach-Ausbildung gemacht und da hast du dich dann spezialisiert. Aber du hast auch vorher erst, ich sag mal, normales, generelles Coaching gemacht, bis du dazu entschlossen hast, dich
Opfer zu spezialisieren. Ja, teilweise auch Business-Coaching, weil der IHK-Abschluss, den ich da gemacht habe, also insgesamt hieß die Ausbildung, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war da Train the Trainer dabei und Personal und Business Coach und das war so kombiniert. Das heißt, also ich habe auch Business Coaching gemacht, habe Trainings gehalten. Mache ich auch immer noch, wenn Firmen anfragen, das ist nicht das Problem. Nur halt die Spezialisierung, gerade auf Opfer von Sexualstraftaten, ist halt, das hat sich halt ganz doll richtig angefühlt. Hm. Und dann kamen halt auch entsprechend die Coaches. Also wo man mich finden kann, ist halt entweder über Instagram, dann meine Facebook-Seite wird gerade überarbeitet und die Website auch. So gerade jetzt in den Zeiten ist es ja eben nicht mehr so gut möglich, dass man sich mal eben trifft für ein Coaching. Das heißt, es wird jetzt alles auch online verlagert, da muss die DSGVO alles angepasst werden etc. Das wird jetzt gerade alles gemacht. Zum Glück muss ich das auch nicht selber tun. Das macht jemand anderes für mich. Und ja, dann können die Menschen halt mit mir sprechen über das, was ihnen passiert ist. Ja, und dann arbeite ich das mit denen dann auch.
Und wie finden deine Coaches normalerweise zu dir? Also du hast gerade gesagt, so übers Internet, ist das so die Hauptzulaufquelle, sage ich mal, dass die irgendwie über dich stolpern? Oder Empfehlungen? Wie läuft das so?
Also ich gehe ja auch viel raus mit meiner Geschichte. Also auf Instagram ist ein Video von mir und auch auf Facebook, allerdings noch nur auf meinem Privatprofil, bei dem ich halt einfach 6 Minuten lang knapp darüber spreche, wie ich vergewaltigt wurde. Und dazu halt eben der Text, warum ich Coach wurde. Also warum mache ich das eigentlich, weil ich das ganz vielen Leuten nicht erzählt habe. Und dann geht eben dieses Word of Mouth los. Also dass dann eben gesagt wird, hier guck mal, die kann das. Ich kenne die persönlich, geiler Mensch. Wenn du die Hilfe annehmen kannst, geh dahin. Mhm. Oder dass eben Menschen, die bei mir schon im Coaching waren, auch nochmal andere Betroffene kennen und dann sagen, geh dahin, du siehst, mir hilft's, mach's auch.
Genau. Sehr, sehr cool. Und wie läuft so ein Coaching bei dir dann ab? Also was passiert da?
Ja, als erstes natürlich erstmal kennenlernen. Also dass man so schaut, so harmoniert man auch miteinander, weil es ja doch ein sehr, sehr privates Thema ist, über das wir dann da potenziell sprechen. Dass da auch erstmal so eine Vertrauensbasis da sein kann und mein Gegenüber eben auch sagen kann, ja, mit dieser Person möchte ich darüber sprechen und möchte das jetzt angehen. Das heißt, es ist erstmal so dieses Vorgespräch, bisschen kennenlernen, da erzähle ich viel noch über mich. Eben einfach, um in diesen Vertrauensvorschuss zu gehen, habe mir da auch Feedback zu eingeholt. Das hilft denen sehr, sehr doll. Erstmal zu wissen, so, wer bin ich eigentlich? Ja, und dann normalerweise Coaching-Vertrag, dann Paketpreis aushandeln und dann normalerweise einmal im Monat 3 Stunden.
Einmal?
Je nach
Wow.
Genau.
Okay.
Ja. Und das ist dann aber auch eben sehr, sehr intensiv. Also das ist nicht wie bei einer Psychotherapie, dass man dann sagt so, ja, also die 50 Minuten sind jetzt rum, wir müssen jetzt aufhören, ich weiß, wir sind am Kern des Problems, aber draußen wartet jetzt schon der die Nächste. Nee. Sondern ich nehme mir diese 3 Stunden Zeit, mal sind es natürlich auch nur 2,5 oder vielleicht auch nur mal 1, was natürlich super ist. Ja, dazu kommt dann noch die Notfallbetreuung. Das heißt also, ich bin nachts auch erreichbar, wenn was ist, weil gerade nachts, wenn Träume kommen, wenn Flashbacks kommen und die dann jemanden brauchen, um darüber einfach nur sprechen zu können, bin ich halt erreichbar. Also ich sag dann immer so ein bisschen aus Spaß so, okay, Notfallmodus nachts bei meinem Handy, also man muss 2 Mal innerhalb von 15 Minuten anrufen, um mich zu erreichen und dann werde ich völlig anders wach. Also dann bin ich auch direkt wach, weil ich weiß, okay, jetzt ist was Schlimmes. Und Notfallmodus heißt, etwas oder jemand brennt. Oder es ist halt ein Problem, das kann nur ich lösen. Also so gerade im weiteren Verlauf wird das auch weniger, weil die Coaches ja von mir auch Tools an die Hand bekommen, wie sie das selber hinbekommen können. Also ein Tool zum Beispiel ist EFT. Also das lernen die relativ früh von mir, dass sie eben dieses Klopfen machen können, um erstmal nur die Nerven zu beruhigen. Und wenn es dann immer noch ganz so schlimm ist, können sie mich immer noch anrufen. Genau, also so als Ziel, die so schnell wie möglich eben wieder selbstständig zu bekommen, dass gar nicht erst so ein Abhängigkeitsverhältnis entsteht. Das möchte ich nicht. Das möchten auch die Coaches nicht. Also ich bin nicht die Ersatzmama, sondern ich bin dein Coach. Und wenn es drauf ankommt, trete ich dir auch mal in deinen Po, damit du aus deiner Komfortzone rauskommst. Aber ich mache dich nicht abhängig von mir. Du bist ein eigenständiges Wesen und du schaffst das. Und ich glaube an dich. Und das kriegen wir ganz doll hin.
Ja. Sehr cool. Das finde ich auch super, super wichtig. Also da aus dieser Abhängigkeit halt rauszukommen. Weil das habe ich zum Beispiel in meiner Psychotherapie auch gemerkt. Ich habe das Gefühl, also gerade klassische Psychotherapien und gerade diese langfristigen, die sind irgendwo auch ja abhängig machend, beziehungsweise es ist einfach es hat einfach einen anderen Sinn, eine andere Struktur. Ne? Und ja. Da habe ich halt einfach für mich gemerkt, nach 2 Jahren, was früh war, ja, also die Therapieform, die ich gemacht habe, die ist normalerweise auch sehr lang ausgelegt. Also sagen wir mal so 3 bis 5 Jahre Minimum, wo ich denke so, what? Und da habe ich halt nach 2 Jahren für mich gesagt, ich möchte das jetzt hier beenden. Ich möchte einen eigenen Weg gehen. Ich möchte andere Methoden ausprobieren. Ich denke, die Methode hat mir alles gegeben und die Therapeutin, was ich an dieser Stelle brauche und brauchen kann.
Ja, genau.
Cool, dass du da, ja, dass du da in eine Unabhängigkeit des Coaches das direkt als Ziel setzt.
Ja.
Wie lange dauert, also wie lange im Durchschnitt sind Coaches so bei dir?
Ich kann da gar keinen richtigen Durchschnitt sagen, weil die in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen zu mir kommen. Also es sind auch Menschen dabei, die schon angefangen haben, das aufzuarbeiten, die sich schon ganz viel mit sich selbst beschäftigen und die gar nicht mehr so viel Hilfe brauchen, aber die zum Beispiel mit einer ganz konkreten Herausforderung noch zu mir kommen. Mhm. Also dann kann es halt auch sein, dass ich dann keinen Paketpreis mache, sondern sage, okay, wir machen das stundenweise, weil es ist halt super konkret und wir können dann immer noch schauen, ob wir das dann weiterführen und wie lange das dauert. Aber so der Durchschnitt wird erstmal angesetzt für 6 Monate, dadurch, dass man sich ja auch nur einmal im Monat sieht.
Mhm.
Und die Zeit aber dazwischen ganz oft gebraucht wird, um das erstmal aufzuarbeiten, was wir da eigentlich alles an die Oberfläche holen und bearbeiten. Mhm. Also die Zeit dazwischen, um das neu zu implementieren im Alltag, wird definitiv gebraucht, ja.
Ja.
Genau. Also normalerweise werden erstmal 6 Monate angesetzt und danach kann man irgendwie sprechen.
Mhm. Und ich höre raus, deine Zielgruppe ist tatsächlich sehr breit gestreut im Bereich der Sexualstraftaten. Also es geht wirklich darum, es kann jemand sein, bei dem es ganz frisch ist, der jetzt irgendwie das ganze Paket braucht, aber auch jemand, der schon in Psychotherapie war, vielleicht noch andere Therapiemethoden, Selbsttherapie genutzt hat und jetzt einfach trotzdem noch irgendwie ein Kernthema hat, wo er sagt, boah, fuck, ich komme alleine nicht weiter.
Ja, genau. Ja, richtig.
Cool.
Ja.
Du hast gerade von Methoden gesprochen. Eine hast du schon erzählt. Ja. Was benutzt du noch so für Methoden? Also einfach mal ein bisschen für das Gefühl, ne? Also wir haben jetzt ganz viel Gefühl und Geschichte und ich glaube, es gibt Leute, die zuhören, die fragen sich, was ist eigentlich Coaching? Was machen wir denn da? Ja, und ich glaube, Menschen brauchen ein bisschen Hirnfutter, also ein bisschen
Sehr gerne.
Namen und ein bisschen Erklärung.
Ja, dann eine weitere Methode, die noch mehrere Untermethoden hat, ist Emotion Sync, also SYNC. Und dabei wird eben versucht, oder nein, es wird definitiv eine Entkopplung von Emotion und Ereignis erreicht, also quasi aktives Entlernen, indem man je nach Sinneskanal, wo eben zum Beispiel ein Glaubenssatz, ein Bild, ein Video, Geruch, Geschmack sitzt, dass man darauf eben eingeht und dann die Amygdala überreizt, indem man zum Beispiel, wenn man ein Satz sich selbst sagt oder der einem gesagt worden ist, geht man über den auditiven Kanal und dann wird beispielsweise auf ein lautes Klatschen wird ein dieser negative Glaubenssatz erstmal konditioniert und er wird dann immer schneller geklatscht und dadurch, das kannst du dir vorstellen, als würde dann irgendwann so ein Kurzschluss stattfinden, weil es immer schneller wird und dann wird nochmal ein Impuls gesetzt, entweder auf die Stirn oder auf die Schulter, Oberarm, wo auch immer und dieser kurze Schockmoment ist es dann, was dann dazu führt, im Normalfall, dass das Ganze dann so auseinandergeht. Also Emotionen gelöst von Ereignis, von Satz, von was auch immer. Um dann eben was Neues, Positives dort reinzubekommen und anschließend das Ganze eben auch entsprechend zu wiederholen. Also dann einen positiv verstärkenden Glaubenssatz zu finden, der mit dem Thema zu tun hat. Da kann ich Vorschläge machen, aber meistens kommt das von den Coaches selbst, was sich gut anfühlt. Und dann gibt es Wiederholungen. Dann gibt es ein kleines Rezept von mir und dann steht dann drauf, bitte 3-mal täglich zu den Mahlzeiten.
Mm.
Ich darf sagen, ich sage dazu, wenn du nicht 3-mal täglich isst, mach es bitte trotzdem. Wenn du ausreden kommen, ja, aber ich esse gar nicht so oft oder ich esse 8-mal am Tag. Ja, und wenn du es 20-mal machst, ist es auch okay. Hauptsache, du machst es jetzt über einen bestimmten Zeitraum, weil Wiederholung hilft eben, das Ganze zu lernen, so wie du sie jetzt die letzten 20 Jahre eingeredet hast, müssen wir jetzt anfangen, dir das einzureden. Ja, das funktioniert zum Beispiel sehr, sehr gut. Dann, oh Gott, da gibt es so viele Methoden. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe da so einen riesen Werkzeugkasten, aus dem ich dann eben je nach Situation Sachen rausnehme.
Vielleicht ganz zwei Lieblingsmethoden.
Eine Lieblingsmethode. Eine Lieblingsmethode, die heißt Open Doors. Und dabei geht es halt vorrangig darum, so die Mauern, die man sich so aufbaut, so zu umgehen und den Coach hier in einen Trance-Zustand zu bringen. Mit einer bestimmten Frage geht man dann in seinen Keller, also quasi das Unterbewusstsein, damit man so einen Raum hat, den man greifen kann, was man sich vorstellen kann. Und geht mit einer bestimmten Frage in den Keller. Bei mir war es zum Beispiel, warum funktionieren meine Liebesbeziehungen nicht? Weil das hat mich halt aufgeregt. Das wollte ich wissen, was da los ist. Mhm. Und dann geht man da runter. Und je nachdem, wie viele Themen verschiedene mit dieser Frage zu tun haben, so viele Türen sieht man plötzlich dort unten. Und das ist so spannend. Also es kann sonst was für ein Raum sein. Die Türen können überall sein. Da können dann noch Gänge kommen. Die Türen können sogar an der Decke sein. Es können Türen, nachdem man eine bearbeitet hat, kann die nächste verschwinden. Die können das aussehen. Es ist so schön. Es ist so spannend. Das ist so eine kleine Abenteuerreise. Mhm. Ich finde das einfach mega gut.
Ja, du bist auch gerade voll am Strahlen und ich sehe gerade hier überall Türen.
Ja, weil das so viel Spaß macht. Also mir, das kommt halt auch dazu, dem Coach meistens nicht so, was er eher Themen sind, die wehtun. Aber ich finde das halt voll gut. Ich bin da auch so neugierig zu schauen, was ist da eigentlich. Mhm. Ja, und die zweite Methode heißt die Bühne. Die ist auch sehr, sehr stark. Man stellt sich vor, man ist in einem Theater, in einem Kino, was auch immer. Und man hat Menschen dabei, die man eben mag, die einen unterstützen, supporten, die einfach da sind. Und auf der Bühne ist man dann selbst. Und dann kommt eine Person, an die hat man ganz, ganz viele Vorwürfe. Und man sagt sie der Person aber nicht, sondern man stellt so eine Art physische Verbindung her. Es kann zum Beispiel sein durch ein Seil oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall so eine physische Verbindung. Dann hat man irgendein Gefäß und darauf schreibt man dann auf Zettel alle Vorwürfe. Die werden dann rüber geschickt und dann liest die Person diese Vorwürfe. Und damit gibt man das dann alles so ein bisschen ab und danach kann man dann reden. Also auf die Vorwürfe direkt wird nicht geantwortet. Man sieht quasi nur die Gesichtsausdrücke. Und in diesen Momenten weiß ich ganz oft, was würde diese Person jetzt gerade treffen, emotional. Also es gibt ja so gerade die Eltern-Kind-Beziehung, also Vorwürfe an Mama, an Papa, Papa, Mama, Mama, wie auch immer, die Familienkonstruktion da ist, hat man zum Beispiel den Vorwurf, ja, du warst nie für mich da. Aber das interessiert Mama vielleicht gar nicht. Weil Mama findet es viel verletzender, wenn sie sagt, ja, aber du hast meine Wäsche nicht regelmäßig gewaschen. Weil Mama sieht sich eigentlich als perfekte Hausfrau. Und das dann so zu spüren und dann auch weitergeben zu können, so, ja, keine Ahnung, Vorwurf 1, 3 und 7, die haben am meisten getroffen. Ja, woher weißt du das? Du konntest das doch nicht sehen. So, naja, ich konnte es spüren. Mhm. Also ich kann der Person dann sagen, ja, das war ganz viel dein Ego, das hat deine Mama überhaupt nicht interessiert. Also das ist halt einfach super spannend und das macht auch nochmal ganz viel, vor allem im Coaching, das mal rauslassen zu dürfen. Ich habe noch eine, darf ich noch eine erzählen? Ja, die mag ich auch ganz und zwar das, was gerade jetzt auch in der Traumaarbeit für mich wichtig ist, dass ich das an der Hand habe, ist das Format, das heißt kontrollierte Rache. Das heißt also, dass man geführt zurückgeht in die Situation. Ich bin die ganze Zeit dabei und ich sage den Leuten auch, ich bin bewaffnet, du bist nicht alleine und glaub mir, ich kann kämpfen oder ausgebildet. Ich bin da, alles gut. Und dann eben dem der Betroffenen zu sagen, okay, du darfst jetzt alles machen, was du möchtest. Es gibt eine Regel, nicht töten. Du darfst alles andere tun, du darfst super kreativ sein. Ich war sehr, sehr kreativ mit dem, was ich dann mit der Person gemacht habe, weil ich wollte ursprünglich forensische Pathologin werden. Ich wusste also, wo man was wie ansetzen muss, welche Gifte man verwenden kann. Ich glaube, die da mit dabei waren, denen war das etwas unangenehm, danach mit mir in einem Raum zu sein.
Was ist in diesem Getränk drin?
Ja, genau, so ungefähr. Und das ist zum Beispiel schön. Also es ist ja nicht nur dieses, dass man so die Wut, die man hat, rauslassen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, die Situation so zu drehen, als wäre sie nie passiert. Als würde die Person plötzlich zuhören, wenn man Nein sagt. Und dann darf sich das alles ändern. Und dem Unterbewusstsein ist ja auf der tiefsten Ebene vollkommen egal, ist das passiert oder nicht. Aber es gibt so diesen Seelenfrieden, den wir ja vorhin hatten, gibt das so ein Stück zurück. Und das ist einfach auch eine ganz wundervolle Methode. Ja, und es macht auch sehr viel Spaß.
Ja. Mega.
Ja. Ja.
Hammer, hammer, hammer. Danke dir, Rebecca. Krass. Gerne. Wer sich jetzt schon angesprochen fühlt oder ja, wer sich angesprochen fühlt, möge sich bei Rebecca melden. Die Infos sind in den Shownotes, also alle Links, alle Kontaktdaten, wenn ihr mit Rebecca in Kontakt treten wollt, wenn bei euch gerade irgendwas danach ruft, macht das. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr kennt wen, ihr wisst wen, für wen es passen könnte, Rebecca it is. Also leitet einfach die Podcast-Folge weiter. Ich weiß, dass ich früher, auch wieder das Ego-Thema, Hilfe ist ein sehr, sehr sensibles Thema als Opfer, weil es auch was mit Selbstbestimmung zu tun hat. Ja, also ein Opfer entscheidet selber, wann es wie viel Hilfe annimmt. Also seid da achtsam und bleibt im Gespür, was für euer Gegenüber stimmig ist. Also wenn ihr jetzt hinkommt mit, guck mal, das ist die Rebecca, das ist die Mai und den Podcast müsst ihr euch jetzt anhören und der ist voll toll und hier und hier ist die E-Mail-Adresse, ich habe dir die Nummer schon mal rausgesucht. Ich könnte sehr, sehr übergriffig sein und das könnte zum absoluten Gegenteil führen.
Also Nachfragen hilft da. Fragen stellen.
Möchtest du, ich habe da gerade einen Podcast gesehen, ich habe da gerade was gehört, wäre das für dich spannend, soll ich dir den Namen geben? Und wenn ein weiß nicht oder ein vielleicht kommt, dann gerne einfach einen Link droppen und sagen, hier, wenn du irgendwann bereit bist, schau es dir an und wenn nicht, ich nehme es nicht persönlich. Also das wäre für mich und auch für viele, die ich kenne, eine sehr, sehr passende Hilfestellung gewesen. Und also vielleicht ist es die Rebecca, vielleicht ist es irgendwer anders, aber ich denke, du hast ja auch gerade unglaublich viele tolle Methoden und Denkanstöße mitgegeben und ich glaube auch dadurch, dass wir unsere Geschichten teilen, das macht schon emotional unglaublich viel und das heißt der Podcast ja auch MeToo, angelehnt an den Hashtag, ja, also es geht einfach darum, all denjenigen da draußen, die noch bedenken, sie seien alleine, die glauben, das sei nur ihnen passiert und nur sie seien allein mit diesen Gedanken. Ihr seid es nicht, allein hier sind zwei Frauen.
Ja, und vor allem auch bei mir in der Arbeit eben dahinter angelehnt an die MeToo-Bewegung, quasi No More MeToo. Also ich möchte sehr gerne dafür sorgen, gemeinsam mit anderen, dass keine Vergewaltigungen mehr stattfinden. Weil einfach nein. Weil einfach nein. Und ich weiß, da gibt es ganz viele Herausforderungen und das ist ein riesengroßes Ziel. Aber ich weiß auch, umso mehr Leute sich daran beteiligen und sagen, okay, ja, mache ich. Und ich mache da auf jeden Fall mit. Und selbst wenn ich selbst nicht betroffen bin, ich kenne jemanden, der ist betroffen. Diejenige kann sich aber gerade zum Beispiel im Coaching, ich weiß nicht, unterstütze da. Und das sind zum Beispiel auch Möglichkeiten, da mithelfen zu sein. Also, nur um das nochmal mit anzumerken, da eben ja Coaching leider nicht von der Krankenkasse übernommen wird, sondern eben da alle selbst zahlen. Eben, das war mir noch wichtig, dass ich das mit anmerke. Genau.
Danke dir. ich hab ja noch einen Podcast, einen Acro-Yoga-Podcast, Lerne Fliegen. Und da habe ich als Ritual am Ende von Interviews immer drei Fragen gehabt. Ich komme gerade mit der dritte, aber vielleicht kommt sie noch. Ich fange einfach mal mit einer an. Und zwar, wenn dein Leben ein Film wäre, was für einen Titel hätte er?
Ich bin gerade dabei, einen neuen zu finden, weil früher war das so der hieß plötzlich, ich kämpfe und ich denke so, wie ich oder wie ich auszog, die Welt zu retten, das klang auch ganz furchtbar. will ich gar nicht mehr. Okay, spontan. Ich bin das Licht und die Wahrheit in der Welt. Und dann als Untertitel, warum ich dankbar dafür bin, vergewaltigt worden zu sein.
Hammer.
Ja.
Ja, das nenne ich mal Spontanität.
Ja. Jetzt habe ich auch meinen Buchtitel. Ich habe hier gerade im Hintergrund offen, weil ich gerade anfange, mein erstes Buch zu schreiben. Jetzt weiß ich, wie es heißt.
Ja, perfekt.
Mega gut, danke.
Geil. Zweite Frage. Welches Buch ist so dein Evergreen, wo du sagst, das sollte jeder mal gelesen haben?
Muss es mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben?
Nee, gar nicht. Buch.
Okay, sehr schön. Und zwar ist es allerdings eine Trilogie, sorry.
Okay, drei Bücher.
Und zwar die Reihe His Dark Materials, die los mit Der Goldene Kompass. War ja jetzt auch erst wieder eine Serie irgendwie auf Sky oder so dazu. Und der Film kam auch damals dazu raus. Unfassbar schön. Ich habe mich über einen Monat lang geweigert, das letzte Kapitel des letzten Buches zu lesen. Weil ich nicht wollte, dass diese Geschichte endet, die so voller Fantasie ist und junger, frischer Liebe und Hoffnung und verschiedene Welten. Das ist ganz viel, was auch dem Leser einfach die Möglichkeit gibt, sich in so eine eigene Welt hineinzuträumen, so ein bisschen auch aus dem Alltag rauszukommen. Von Philipp Pullman ist das. Und es ist einfach, und dann bei dem Ende, ich habe so geweint. Ich habe nur geweint, weil das dann auch noch unfair war. Oh. Und ich nicht wollte, dass es so endet. Und ich fand das.
Spoiler.
Ich sage ja nur, dass das Ende unfair ist. Ich sage nicht, wie es ausgeht. Ja. Aber das war so, ja, das, oh ja. Ja, und fürs Thema Persönlichkeitsentwicklung würde ich sagen, von Lars Ament. Why not? Also das fand ich auch ein sehr, sehr starkes Buch.
Okay. Cool. Ich habe es mir gerade mal notiert. Ich hau's nachher in die Shownotes rein. Also ja. Wer sich da mal Rebeccas Buchempfehlungen reinziehen will. Enjoy. Ja. Und auf Frage Nummer 3 komme ich tatsächlich nicht, aber it is, wie es ist. Dann gibt es halt nur zwei Abschlussfragen.
Darf ich dir eine stellen zum Abschluss?
Ja, nicht.
Okay, auf einer Skala von 0 bis 10, 0 ist so, 10 ist so, oh mein Gott, was ist so dein schönster plus 10 Moment in deinem Leben bis jetzt gewesen?
ja, ich bin natürlich auch nicht so gut in mich entscheiden. ich habe zwei Situationen im Kopf. Ich nehme mal die eine. Wahrscheinlich auch, weil sie sehr präsent ist durch unser Missbrauchsthema die letzten anderthalb, bald zwei Stunden. Upsi. Das war noch so im ersten halben Jahr meiner Krankheit, / nach der Anzeige. Da habe ich mit sehr, sehr wenigen Menschen, außer denen, mit denen ich natürlich musste, Therapie, Polizei, Anwältin etc., habe ich mit sehr wenigen Menschen bis dahin darüber gesprochen, was mir passiert ist oder überhaupt, dass es mir passiert ist, um mich zu erklären. Und ich habe zu der Zeit einen Vollzeitjob gehabt und nebenbei noch einen Master, also einen amerikanischen MBA gemacht. Damals noch voll fancy, so Führungskräfte-Master, und ich hatte voll die zweite Business-Karriere im Kopf. Also hatte ich vorher schon angefangen. Und dann saß ich da, wir waren ein unglaublich kleiner Kurs, 9 Leute, und ich war schon krankgeschrieben von der Arbeit und hatte quasi Vollzeit Zeit, meinen Teilzeit-Master zu machen. Ja, und trotzdem ging halt nichts bei mir. Also ich habe unter so krassen Konzentrationsstörungen gelitten. Also ich konnte nicht länger als 5 Minuten mich auf eine Sache konzentrieren. Ja. Was mehr als unpraktisch ist bei einem Master, wo man Papers schreiben muss. in Englisch, in wissenschaftlich, akademisch, auf Englisch. Wir wurden gleich bewertet. Also es war halt ein... wir wurden genauso bewertet wie halt amerikanische Studenten. Ja? Also dementsprechend es war krass. Und da habe ich für mich gemerkt, so boah, fuck, ich glaube, ich werde den Master nicht packen. Ja? Und der hat ein Heidengeld gekostet. Es war echt so mein Ziel, nach dem Master eine Business-Karriere irgendwie mega durchstarten. Und da habe ich mich, also wir waren ein sehr kleiner Kurs, wir waren nur 9 Leute. Und da habe ich mich dann in einer Pause, habe ich die Leute halt zusammengerufen. Also wir waren sehr, sehr eng, wir waren sehr gut befreundet alle und habe halt gesagt, hey Leute, ich muss euch mal was erzählen. Und es war für mich das erste Mal, dass ich von mehr als einem Menschen darüber gesprochen habe. Vorher war immer nur im 1:1. Und das war das allererste Mal, dass ich vor 8 Leuten gesagt habe, hey Leute, ich weiß, wir haben noch ein halbes Jahr unseren MBA, aber ich glaube, ich werde es nicht packen. Ich bin missbraucht worden. Ich gehe jetzt seit 2-3 Monaten, war es glaube ich damals, nicht mehr arbeiten. Also die wussten das alle zu der Zeit noch gar nicht.
Ja. Und,
ja, also war schön. Ich werde mal schauen, wie weit ich jetzt noch komme, aber ich glaube, wir werden nicht zusammen abschließen. Und es war echt so ein krasser Moment, wo erstmal so richtig so eine Stille in den Raum reingegangen, so eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit. Und dann kam der Erste, das war der Kevin, der den Mund aufgemacht hat und gesagt hat, natürlich machst du den MBA mit uns, Mai. Und ich so, ja, aber, und er so, kein Ja, aber. Wir sind 8 Leute, du bist eine. Und wenn wir dich hier durchzerren und wenn wir irgendwie dich an jede Deadline 10-mal erinnern müssen und dir irgendwie alles Mögliche vorbereiten, dass du nur noch irgendwie den letzten kleinsten Schritt machen musst, also so weit, ne, also es war wirklich so krass, dass sich quasi Stück für Stück wirklich alle 8 hintereinander so total random hat sich dann jeder auf seine ganz persönliche Art gemeldet und gesagt, klar packst du, klar packen wir das, klar nehmen wir dich mit, klar ziehen wir dich mit.
Ja.
Und die haben Wort gehalten. Ich habe heute ein MBA, obwohl ich von den 18 Monaten 6 krank war.
Ja.
Und
ich meine gerade ein bisschen.
Ja, ich auch. Es ist sehr, sehr berührender Moment für mich gewesen, weil er halt so viel Nähe und Verbundenheit und Gemeinschaft, es war einfach so, und die haben mich gehalten. Also es gab echt Tage, wo ich dachte so, boah, leckt mich doch alle. Ja, und dann war es echt so, ich habe das nur im Kopf, das eine Mal, da sollten wir eine Firma analysieren, irgendwelche KPIs, und ich saß da und dachte, ich kann nicht mal eine Excel bedienen gerade. Ich weiß nicht mal, welche Formel ich da eintragen soll, und dann soll ich da Balance Sheet analysieren und da irgendwie, Alter, Leute. Und was dann passiert ist, Mai, welche Firma analysierst du denn? Ah, okay. Und dann hat er halt echt einfach alle meine Firmendaten aus dem Internet, also aus den Sachen gezogen, wo wir halt die Daten herbekommen, und hat seine genommen, wo er schon alle Formeln und so drin hat, und hat meine Zahlen eingesetzt und hat dann das Sheet analysiert und hat alle Zahlen, die halt spannend sind, man soll ja nicht über alles erzählen, sondern nur über die Auffälligkeiten, hat er die noch markiert und gesagt, Mai, die Zahlen, über die schreibst du jetzt was. Und das Excel hängt für mich. Mehr kann ich nicht machen. Wenn ich es jetzt auch noch für dich schreibe, dann ist es Plagiat, Ghostwriting, aber so hast du alle Zahlen, schreib einfach ein paar Sätze drüber, egal was. Ja, ja. Das war für mich echt, echt ein krasses Erlebnis.
Ja. Ja, yeah, I feel you. Also das habe ich auch gerade gespürt, wie gut es war, ja. Ja, ja, schön. Danke fürs Teilen.
Sehr, sehr gerne. Danke für die coole Frage. Ja. Die Abschlussfrage, beziehungsweise das Abschlusswort liegt bei dir, liebe Rebecca. Hast du noch was, was du teilen magst, wo du sagst, boah, das muss ich jetzt noch erzählen oder das muss ich noch klarstellen oder irgendwas, was du rausgeben magst, bevor wir die Folge beenden?
Ja, vielleicht nur ganz kurz, also an alle, die gerade zuhören, zusehen, erstmal danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, weil das waren jetzt doch 2 Stunden. Solltet ihr selbst betroffen sein, solltet ihr jemanden kennen, bietet Hilfe an, holt euch Hilfe, denn wir sind so, so viele. Und erst wenn wir es schaffen, gemeinsam rauszugehen und zu sagen, hey, guck mal, hier sind wir, dann können wir zusammen eben auch was erreichen, dass sich was ändert. Also von Erziehung über Schule, über Sexismus, über sexistische Werbung, über toxische Männlichkeit, über Gewaltprävention, über was wird eigentlich über Krankenkassen bezahlt. Es gibt so viele Dinge, die wir gemeinsam erreichen können. Hol euch Hilfe. Seid füreinander da. Gerade jetzt nochmal verstärkt durch Ausgangsbeschränkungen werden vielleicht sogar die Fallzahlen steigen. Bitte hört zu, bitte hört hin. Und wenn euch was auffällt, bietet Hilfe an. Lasst niemanden alleine. Genau, und dann insgesamt halt no more me too.
Sehr, sehr schön. Ich danke dir von Herzen, Rebecca.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.
Danke für deine Zeit, danke fürs Dasein, danke für deine unglaubliche Arbeit. Ja. Danke.
Hey, cool, dass du die Folge bis zum Ende durchgehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da. Und wenn du über neue Folgen up-to-date sein möchtest, abonniere auf jeden Fall diesen Podcast. Und wenn du erfahren möchtest, was sonst noch so hinter den Kulissen passiert, was ich sonst noch so mache, dann folge mir auf Instagram. Alle Infos in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Deine Mai. Ciao.